Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Sterben wie ein Samenkorn. Klingt nach einem provokanten Titel. Bestimmt spricht auch dieses Thema wichtige Wahrheiten in unserem Leben an. Gottes Segen.
Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde am Sabbat. Wir haben in unserer Lektion das Thema Nummer 12, Sterben wie ein Samenkorn. Ich freue mich, dass ich in einer netten Freundes- und Gesprächsrunde bin. Da ist Hannes, da ist Luise, da ist Jonathan, da ist Christian. Wir werden gemeinsam über dieses Thema nun reden und freuen uns über alle, die mitdenken und die mit dabei sind. Wollen wir am Anfang gemeinsam beten. Unser teurer Gott, wir danken dir für diese neue Gelegenheit, dass wir uns über dein Wort Gedanken machen können, austauschen können. Wir bitten dich, dass du hier gegenwärtig bist mit deinem Heiligen Geist und dass du uns auch hilfst, was wir reden, so praktisch und so lebendig werden zu lassen, dass wir auch im täglichen Leben es umsetzen können. Im Namen Jesu danken wir dir. Amen. Ihr Lieben, meine erste Frage zielt auf dieses Gleichnis, das der Lektionsbetrachtung den Titel gibt. Sterben wie ein Samenkorn. Da spricht Jesus darüber, dass man eben als Samenkorn, und Paulus greift das dann auch auf und so weiter ab. Das ist jetzt eure Antwort. Wie versteht ihr das? Wie lebt ihr das für euch persönlich? Wie ist das mit dem Samenkorn, wenn ich um dieses Gleichnis weiß und wenn ich mein eigenes Leben damit hineinnehme?
Also der Kontext dieses Gleichnisses ist ja in Johannes 12, dass Jesus sein Leiden voraussagt und praktisch auch die Jünger trösten möchte und sagen, das macht Sinn so. Und er ist buchstäblich gestorben, damit Frucht entsteht, so wie es hier heißt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und das ist also zuerst mal, denke ich, ein Gleichnis auf Jesus, wie er gestorben ist und dadurch mehr Frucht gebracht hat, als wenn er noch bei ihnen geblieben wäre, was ihnen ja viel lieber gewesen wäre. Also Gottes Weg ist anders, als wir es uns manchmal vorstellen. Und das kann auch ein Sterben beinhalten.
Was bedeutet im Grunde genommen, vergleicht Jesus da sein eigenes Leben, das er hingibt als das Samenkorn, das dann eben viel Frucht bringt in der Person derer, die sich dann aufgrund seines Beispiels, aufgrund seiner Tat bekehren.
Auch eine Sache, die, finde ich, wieder schon so paradox ist, allein von dem Bild her, damit etwas vorangeht, hört da etwas auf. Damit da das Problem der Sünde behoben werden kann, hört das Leben von Jesus auf. Und wo ich mir denke, hä, wie kann im Tod da überhaupt noch Leben rauskommen? Und deswegen nimmt er ja das Samenkorn, weil wenn ich mir das anschaue, ist das ja klar, logisch. Ja, der Landwirt, der Bauer, der sät aus und natürlich geht das auf. Und mir zumindest hilft das ein bisschen verständlicher zu machen, dass das möglich ist.
Ich glaube, durch dieses Paradoxon wird es ja auch einprägsam. Weil wenn ich sterbe, bin ich tot, dann kommt nichts mehr. Und dann kommt hier überraschenderweise neues Leben, sogar Frucht. Ja. Und ich denke, dass das durch diese Art und Weise, wie Jesus das gesagt hat, eben auch auffällig einprägsam wird.
Ist das biologisch so? Stirbt das Samenkorn? Wage ich da jetzt noch einzuwerfen und zu fragen? Ist das so biologisch? Wie würde man das darstellen? Nicht? Da wird der Same eben mit Erde, mit Feuchtigkeit in Verbindung gebracht. Stirbt der oder was passiert da genau?
Ja, ich glaube, Jesus geht es nicht wirklich um biologische oder chemische Vorgänge hier, sondern einfach um die Handlung. Hier gibt es ein lebendiges Samenkorn, das wird unter die Erde gesetzt, so wie ein toter Mensch auch normalerweise begraben wird unter der Erde. Und wieder erwarten, kommt ein neues Leben hervor. Und das ist das Auffällige.
Ist nicht das Prinzip, dass inhärent doch das Leben da ist? Nicht? Also das heißt, wir sagen, das ist tot. Und es das individuelle Korn ist ja dann auch wirklich nicht mehr da, aber es hat sich vervielfacht. Das ist ja ein ungeheurer Lebensprozess drinnen in der ganzen Geschichte. Das heißt, man könnte sagen, der Tod Jesu ist freilich so eine Art, ja, das hört auf, du hast vorhin gesagt, es hört auf, aber es hört ja dann nicht wirklich auf, denn wenn eine Sache selbstverständlich ist in der Bibel, noch viel selbstverständlicher als unsere Auferstehung, dann ist die Auferstehung Jesu. Also da ist so viel Leben drin, so viel Kraft, der kann sogar sterben und es kommt trotzdem was Vielfältiges raus. Weil es eben, der Tod kann ihn nicht halten und das ist tatsächlich ein bisschen widersinnig. Das ist ein Paradoxon. Ja.
Und es wird dann auch die Übertragung auf uns gemacht im nächsten Vers. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Und bekommt dann ja auch vervielfältigt das wahre Leben, das er sich sowieso immer gewünscht hat. Aber diese Fixierung auf das Leben hier und alles, was ich erreichen kann, was ich will, was ich nicht aufgeben will, die nimmt mir letztlich das Leben. Und die Bereitschaft, da etwas aufzugeben und Gott zu vertrauen, schenkt mir das wahre Leben.
Das bedeutet aber dann, dass doch hier etwas ist, was zwar Jesus als Vorbild für uns gemacht hat, aber wo er meint, dass wir das auch tun sollen. Was meint er dann da in der Praxis?
Ja, man sagt so leicht, das Ich muss sterben. Ja? Also man kann das sicherlich so sagen, dass das Ich an die zweite Stelle rücken soll zumindest. Also dass man das, die eigenen Wünsche und die eigenen Bedürfnisse dem unterordnet, was Gott für einen möchte und was man auch von Gott her erkannt hat, wie man handeln soll.
Normalerweise sind ja Leid und Tod sinnlos. Ja. Aber hier wird dieser Sache ein Sinn gegeben. Und das ist das revolutionär Neue dann sozusagen. Also ich sterbe, mein Ich stirbt, wie auch immer wir das dann umschreiben. Aber etwas von mir verzichtet, damit eben Größeres, ein göttlicher Charakter, das Bild Gottes wieder hergestellt wird, wie auch immer wir es ausdrücken, dass da was Besseres nachkommt. Also das ist der Versuch, dem Leid und dem Tod, bei Jesus, wir können uns nicht mit Jesus vergleichen, logischerweise, aber unserem Leid, dass wir dem noch Sinn geben können. Vielleicht hilft es uns ja doch für irgendetwas. Und das ist eine Art Trost.
Wobei der Tod, von dem ja hier dann die Rede ist, aus dem ja die Frucht kommt, gar nicht der Tod sein muss, wo man uns dann in einen Sarg legt, sondern
das ist übertragen.
Das Zurücktreten sozusagen der eigenen Wünsche, des eigenen Ichs, der eigenen Forderungen zugunsten einer höheren Sache, so in dieser Art. Und die höhere Sache wäre die Erlösung von Menschen. Ja?
Paulus das auch gebraucht, wenn er sagt, ich sterbe täglich. So im Zusammenhang, dass ihm diese Verfolgungen gar nicht so viel ausmachen, weil er sowieso täglich sich Gott unterordnet und täglich bereit ist zu sterben.
Also das Sterben im Sinne der Unterordnung. Nicht? Das ist auch ein Begriff, der in der Lektion geprägt wird, gleich im nächsten Abschnitt. Und da wird Philipper 2 angegeben. Wollen wir uns das kurz anschauen? Philipper 2, die Verse 5 bis 9. Christian, darf ich dich bitten, dass du uns das liest? Philipper 2, 5 bis 9.
Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, nahm er es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.
Dann kommt die Erhöhung, nicht? In Versen 10 und 11 kommt dann die Erhöhung. Christi durch Gott, der ihm dann einen Namen gibt, der über alle Namen ist. Aber diese Unterordnung, die Jesus da praktiziert, wäre praktisch vergleichbar mit dem Sterben des Weizenkorns. Nicht? Das ist das, worum es jetzt hier geht. Habt ihr auch den Eindruck, und du hast vorhin gesagt, das sagt sich so leicht, ich bleibe bei diesem Begriff, es sagt sich so leicht, dass es schwerer ist, als man sagt. Habt ihr auch den Eindruck, dass es schwerer ist? Und warum?
Ein Stück weit dieses für mich sterben oder dass etwas von mir quasi nicht mehr ist oder in meinem Leben keinen Platz mehr hat, wie auch immer man das dann ausformuliert, ist am Anfang, zumindest war es in meinem Empfinden so, oftmals eine Sache, die, wo ich intuitiv denke, nee, das will ich aber nicht. Mhm. Ich möchte diese Veränderung nicht. Bei manchen Sachen ging es dann leicht, bei anderen wiederum nicht. Und hier in diesem Sinne ist das eine Sache, die mir am Anfang, wenn ich das so passiert durchblicke, nichts Angenehmes ist, genauso angenehm wie der Tod. Also nicht, das möchte ich nicht haben. Am Ende, wie beim Samenkorn, kommt dann aber so ein Blumenstrauß an Energie, an wohltuendem Brummen, worauf ich aber erst warten muss, bis das kommt.
Ja.
Also von daher...
Man sieht es am Anfang nicht immer.
Man sieht es nicht. Man würde es gerne sehen. Ich würde am liebsten das Samenkorn rein und direkt habe ich schon die erste große Ehre. Ich weiß, okay, die eine kommt, die anderen 10 kommen auch noch.
Und wir dürfen das natürlich auch nicht verallgemeinern. Nicht? Es gibt schon Dinge, wo wir nach wie vor sagen werden, naja, das ist einfach sinnlos. Es gibt auch sinnloses Leid, nicht? Wo wir sagen müssen, das trifft die Menschen, weil der Teufel Würfel spielt oder was weiß ich. Aber es gibt auch Leid, das uns Gott vielleicht sogar bewusst abverlangt im Sinne des Selbstverzichts. Und das wollen wir ja auch nicht, das stimmt ja. Also Selbstverzicht ist eine Sache, die erst gelernt werden muss in einem christlichen Leben. Das ist uns nicht in die Wiege gegeben. Außer, wo neigen wir gut zum Selbstverzicht? Wenn es um Menschen geht, die wir lieben. Mhm. Also dort können wir es ganz schnell und ganz plötzlich. Nicht? Also die Liebe dürfte dann schon so ein Schlüsselelement in der ganzen Geschichte sein.
Wir haben ja jetzt hier begonnen mit dem Vers 5 zu lesen. Habt die gleiche Gesinnung wie Jesus. Jesus ist also das Modell. Ja, wir haben aber nicht gelesen, welche Gesinnung hatte er denn da? Was meint Paulus? Das ist der Vers 3 vorher, da spricht es von der Demut. Mhm. Und wir haben jetzt unlängst eine Lektion auch gehabt, wo Demut und Sanftmut so als Inhalte drinnen waren. Und was ist jetzt Demut? Was ist Sanftmut? Und ich glaube, es ist eben dieses freiwillige Verzichten. Und das ist hier auch von Paulus betont. Er erniedrigte sich selbst. Da hat ihn keiner dazu gezwungen. Er hat das völlig freiwillig getan. Wenn Jesus da vor Pilatus steht und sagt, ja, ich hätte da ein paar Engel, ein paar Legionen von Engeln, die mir zur Seite stehen könnten. Jesus macht alles freiwillig. Wenn ich auf Autorität, auf Macht, auf Ruhm und Ehre freiwillig verzichte, dann ist es Demut und Sanftmut.
Ja, verzichten kann auch heißen, dass man mal Dinge loslassen muss vielleicht oder dass Gott einem auch diese Einsicht gibt, dass man sich von bestimmten Dingen trennen muss, gerade also wenn man sich vielleicht auf Dinge verzichtet, die viel Zeit kosten, dann kann man diesen Verzicht kompensieren dadurch, dass Gott einem die Einsicht schenkt, dass man vielleicht andere, bessere Dinge, dass die dadurch ersetzt werden können. Also man verzichtet auf etwas, um etwas anderes zu bekommen, was aber eigentlich einen höheren Wert hat. Das erkennt man nicht sofort in dem Augenblick, wo man vielleicht denkt, dieser Verzicht ist gut. Aber später erkennt man dann, dass daraus ein Segen ist und dass Gott auch diesen Verzicht vielleicht wollte für einen persönlich.
Mir fällt noch eine andere Situation ein, einfach, dass man sich eingesteht, irgendwo nicht recht zu haben oder sich auch belehren zu lassen. Das ist auch eine Art von Verzicht manchmal. Mhm. Wenn einem vielleicht ein Mensch einen Spiegel vorhält, ist mir kürzlich so gegangen oder in einem Gespräch mir was bewusst wird, auch was Negatives über mich selbst, dann kommt sofort so eine Abwehr hoch und man möchte das gar nicht so stehen lassen, ein bisschen wegdiskutieren und das dann doch zuzulassen. Das ist auch eine Form von ja, Sterben, Verzicht, irgendwas, was hier, glaube ich, auch angesprochen ist.
Wenn jetzt jemand kommt und dir den Spiegel vorhält, dann ist ja das nicht ein freiwilliges Verzichten von deiner Seite. Das ist ja fast schon erzwungen, dieser Verzicht. Aber wenn ich jetzt freiwillig drauf verzichte, auf das Bild von mir oder was auch immer, Wissen, Macht, Ehre, das ist eigentlich noch einmal eine Stufe schwieriger, behaupte ich. Weil da geht es jetzt dann wirklich darum, dass ich sage, ja, lieber Gott, ich versuche, Demut und Sanftmut zu üben.
Könnte es auch einen Missbrauch geben? Wie könnte der aussehen?
Du meinst, dass es von jemandem verlangt wird,
ja, ihr als
auf Christen, was zu verzichten?
Ihr als Christen, ihr müsst doch. Und dann müssen wir eigentlich jedem Verbrecher unser Hab und Gut anvertrauen, oder? Wie ist das? Nur zur Abrundung. Es ist klar, dass das gut war, was wir vorhin gesagt haben, aber es könnte auch in eine falsche Richtung gehen, oder?
Paulus auf Missionsreise ist unschuldig im Gefängnis und dann sagt er, Freunde, okay, er lässt mich jetzt frei, das ist ja richtig und gut so, aber jetzt verlange ich, dass er mich da in allen Ehren aus der Stadt hinausführt. Du
müsst mich rehabilitieren.
Das ist, genau. Also manchmal, glaube ich, haben wir als Christen schon auch das Recht, auf irgendetwas zu pochen, aber das wird nicht der Normalfall sein. Ich glaube, wir können dann auch, wenn wir wirkliche Christen sind, verzichten. Und das ist für uns alle nicht ganz so einfach.
Aber nicht um seiner selbst willen. Wisst ihr, was ich damit meine?
Das geht um die Ehre Gottes natürlich.
Das bei Jesus hat ja auch einen tieferen Sinn. Warum macht er das? Er macht das deshalb, weil er einer größeren Sache dient. Und diese größere Sache ist wichtiger als jegliches Selbstgefühl.
Mhm. Es geht auch nicht um ihn,
so ist es.
Es geht nicht um Paulus, es geht nicht um Jesus, sondern es geht immer um die anderen.
Wir müssen und das auch verstehen, weil sonst kommt es nämlich so weit, dass dann die Leute aus dem Selbstverzicht die Tugend an sich machen. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass wenn der Sache gedient werden soll und dies verlangte, dass du zurückstehst ein paar Schritte, dann steh zurück ein paar Schritte, um der Sache willen. Jesus hat das getan für diesen göttlichen Erlösungsplan, um die Menschen zu erlösen. Und wir machen das aus ähnlichen Gründen, nicht?
Wenn wir die richtigen Motive haben, ne?
Ja, wenn wir die richtigen Motive haben, ganz genau. Ich habe noch einen Text, der in diese Richtung geht, das ist im Römerbrief, Römer Kapitel 12. Jonathan, kannst du uns den lesen? Römer 12, die Verse 1 und 2. Das ist auch ein sehr weitgreifendes, tiefgreifendes Prinzip.
Römer 12, Verse 1 und 2.
Bitte, ja.
Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Ja, also liebe Kollegen, liebe Kollegin, ich habe vor ein paar Tagen ein theologisches Gespräch geführt mit jemandem und der sagt zu mir, weil er gerade die Bibel ganz durchliest und das auch mit Begeisterung tut, sagt er, aber weißt, der Paulus, das ist schon ein Sonderfall, oder? Also, ist schon schwer zu verstehen. Super, aus dem Alten Testament sehr viel rausgeholt, super, die Evangelien, Apostelgeschichte, ganz spannend, aber Paulus, ist das so ein Satz hier bei Paulus?
Ich habe eine ganz andere Erfahrung.
Wenn man dreimal lesen muss, damit man ihn versteht, oder wie ist das?
Ich habe da einen Bekannten, der eben nicht wirklich Christ ist, der hat Plato in seiner Freizeit gelesen, habe ich gesagt, lies einmal was Gescheites, lies einmal die Bibel, lies einmal das Neue Testament. Einige Zeit später habe ich ihn gefragt, wie schaut's aus? Ja, er hat jetzt das Neue Testament durchgelesen. Und dann hat er zu mir gesagt, Paulus hat er irgendwie als besonders modern empfunden. Ich war irgendwie überrascht, weil manche eben das Gegenteil behaupten, frauenfeindlich und alles Mögliche wird ihm da unterschoben. Aber er hat Paulus als modern empfunden.
Vielleicht, weil er schon so mit Philosophen überlagert war.
Ja, da war ein Problem mehr gemacht. War dieses Denken schon irgendwo. Also,
ich finde diesen Text jetzt leichter verständlich als manch anderes bei Paulus und sehr konkret.
Erklär ihn.
Und interessant finde ich, wie hier der Begriff Gottesdienst verwendet wird. Also ganz sicher nicht als eine Veranstaltung, sondern als eine Lebenshaltung, die darin besteht, einfach sein Denken unabhängig zu halten von den Standards und der Welt und der eigenen Kultur, was ja, glaube ich, eine lebenslange Herausforderung ist und sein Leben als Opfer hinzugeben.
Also das Erste hier, ein lebendiges Opfer, ist ja auch wieder so ein Paradoxon. Mhm. Ein Opfertier wurde geschlachtet und getötet, es lebt nicht mehr. Ja. Und Paulus sagt hier, seid ein lebendiges, lebendes Opfer. Das Opfertier dürfte ja nicht irgendwelche Gebrechen haben. Das heißt, das ist volles Engagement. Ich gebe alles, was ich habe, mein Bestes für Gott. Und dann sagt er, seid nicht gleichförmig wie diese Welt. Und dann sagt er, überprüft in eurem Denken, ob das jetzt wirklich dem Willen Gottes entspricht.
Das heißt also, dieses Opfer geben ist auch nicht ein für sich selbst genügendes Verhalten, sondern dient einem höheren Zweck, nämlich den Willen Gottes zu tun. Würden wir dann sagen können, dass eben um den Willen Gottes tun zu können, du das Opfer bringen musst, weil sonst geht es gar nicht? Ist das die Schlussfolgerung? Wenn ja, warum?
Nein, ich würde sagen, die Erneuerung des Sinnes ist notwendig.
Ja.
Das ist der Vers 2. Ich brauche diese Erneuerung des Sinnes. Ich brauche ein komplett neues Denken, ein Denkschema. Also weg mit dem Zeitgeist und ein biblisches Denken oder ein christliches Denken. Dann ist es möglich.
Könnte man sagen, dass wenn du dieses neue Denken nicht hast, du Gott gar nicht verstehen kannst?
In gewisser Weise ist es unmöglich. Ich kann vielleicht teilweise Gott verstehen, aber nicht wirklich in seinem eigentlichen Sein.
Das steht hier ja nicht, auf das ihr begreifen möget, welches der sei der gute, wohlgefällige, vollkommene Gotteswille.
Das ist schon eine Herausforderung, ja. Die Prinzipien oder die Sachen von damals auf unsere heutigen Situationen und Gegebenheiten zu übertragen. Das erfordert ständiges Nachdenken.
Ich frage nochmal, ist es nicht so, dass uns der, ich mache es ganz einfach, dass uns der Wille Gottes im Grunde ja bekannt ist, oder? Dir ist gesagt, Mensch, was gut ist, nicht? Heißt es an einer Stelle?
Groben Zügen,
Gottes Wort halten.
Und gerade da ist das, finde ich, in meinem eigenen Leben immer sehr spannend, auch jetzt mit Blick auf die letzten 4 Jahre, die ich als Theologiestudent war. Es ist die eine Sache, wenn ich den Willen Gottes kenne, im Sinne von, ich weiß den Inhalt der Botschaft und was vorher in dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, rauskam, was in Philippa nochmal viel deutlicher kam und hier wieder in abgewandelter Wortform war, die Erneuerung des Sinnes, da findet es das Ziel. Ich hätte genauso gut durch diese 4 Jahre gehen können und alles mir merken können, inhaltlich gesehen, aber ich kann mich weigern, dass es in meinem Leben Frucht bringt, um das Bild mal zu bedienen.
Also den grundsätzlichen Willen Gottes kennen wir durch sein Wort und die 10 Gebote und so weiter. Und trotzdem kann es auch für den Gläubigen Situationen geben, wo er sich sagt, lieber Gott, willst du jetzt, dass ich den Weg links oder den Weg rechts gehe? Paulus steht da als Missionar da und sagt, soll ich jetzt in dieses Gebiet gehen oder in dieses Gebiet? Und der Heilige Geist verwehrt ihnen, dorthin zu gehen. Obwohl Paulus sicher ein bekehrter Mensch zu diesem Zeitpunkt war. Und dann kommt irgendwann der explizite Wille Gottes ganz klar zum Tragen und dann weiß er, dort geht's weiter.
Wäre das dann ein Kennzeichen des Christentums, dass also Christen grundsätzlich einfach mal zurückstehen, um, sage ich jetzt mal, von Gott sich zeigen zu lassen, wo es weitergeht, um verstehen zu lernen, was Gott eigentlich wirklich meint, dass es so eine grundsätzliche Haltung ist.
Heute geht alles um Selbstdarstellung. Ich muss alles posten, was ich mache. Jeder muss wissen, was ich zu allem denke. Ich muss alles präsentieren und verkaufen, vermarkten, mich selbst darstellen, mir ja nicht zu viel von anderen abverlangen lassen, sondern für meine Rechte eintreten. Und das ist so countercultural, was hier steht oder was Christentum auch ist, dass man eben nicht selbst der Mittelpunkt der Welt ist, sondern
fremdartig.
Jesus zum Mittelpunkt macht.
Fremdartiger.
Ich glaube, das wird auch immer fremdartiger und besonderer, weil das auch seltener wird. Es wird ja so offen propagiert, dass man das Ich auch in den Mittelpunkt stellt.
Selbst uns Christen passiert es ja, dass wir Pläne legen, unseren Willen eigentlich schon formuliert haben und schlussendlich den lieben Gott bitten, das abzusegnen und nicht umgekehrt von der Reihenfolge.
Also, wir halten fest, es ist offensichtlich schon so, dass es darum geht, dass nicht einfach vorausstürmen, dass man nicht so dieser Homo Faber, nicht der machende Mensch die ganze Zeit ist, sondern dass man sich überlegt, okay, lieber Gott, zeig mir, was denn deine Vorstellung, dein Wille ist. Und es ist offensichtlich nicht nur ein auswendig Lernen der 10 Gebote, sondern um den Charakter Gottes, seinen Willen, seinen Geist zu verstehen, muss ich kleiner werden. Ich muss in meinen Augen zurücktreten, um Gott Raum zu geben und ihm Platz zu machen. Das wäre so die Grundhaltung, die man sozusagen uns von uns hier fordert. Das ist ein Text, der uns im Grunde genommen sagt, wenn du nicht bereit bist, zurückzustehen, dann wirst du den lieben Gott nicht verstehen.
Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, mir ist gerade das Beispiel jetzt aus der eigenen Kirchengeschichte von James White eingefallen, dass das genauso heißen kann, dass so wie er voll dabei war, auf 120 immer gefahren ist, über sein Vermögen, dass es auch dort heißen kann, hey, ich stelle mich zurück, höre zu und vielleicht hätte er dann gemerkt, dass er gerade mit seiner gesundheitlichen Situation nicht mehr alles geben kann, und dass es dem Werk Gottes mehr gedient hätte, wenn er sich zurückgenommen hätte. Auch das kann manchmal Teil sein, das habe ich jetzt in meiner eigenen persönlichen Vergangenheit jetzt kürzlich erlebt, dass es auch mal heißt kann, durch meine persönlichen Erfahrungen im letzten Jahr, das Studium ist wichtig, in meinem Fall, aber jetzt brauche ich mal den Raum, damit ich mit Gott mal Zwiegespräch halte. Da fahre ich jetzt aufs Feld, auch wenn ich für das Fach X noch lernen könnte. Das stimmt, diese eine Stunde ist mir verloren gegangen. Aber in dem Fall habe ich mich zurückgestellt und habe dadurch auch wieder mehr Antrieb für das nächste bekommen.
Also ja, sich selbst zurückstellen ist die Voraussetzung für alles andere letztlich. Ja. Wie forsch man dann vorangeht, das ist dann eine Sache auch vielleicht der Persönlichkeit oder auch der Ziele, die man hat. Sicherlich, man kann auch sich das selbst zurückstellen und trotzdem vielleicht zu wenig nach Gottes Willen fragen und zu sehr irgendein Ziel verfolgen und doch in die falsche oder nur bedingt in die richtige Richtung gehen. Also dieses, was du gerade angesprochen hast, langsam machen, nach Gottes Willen fragen, sich immer wieder abchecken, wo man steht, was richtig ist. Das ist genauso relevant noch, wenn man sich selbst zurückgestellt hat in den nächsten Fragen dann. Also wenn es konkret darum geht, was man machen sollte und was die Gemeinde machen sollte.
Ja, also sich selbst auch in Frage stellen können, bedeutet das letztlich auch.
Die eigenen Ziele in Frage stellen. Also nicht nur sich selbst als Person, sondern auch die eigenen Ziele, die eigenen Wege.
Es ist schon angeklungen und führt uns einen Schritt weiter, nämlich wir müssen lernen, still zu werden innerlich, eben uns zurückzunehmen, opferbereit sein und hören. Ich setze das jetzt fort, das ist einfach eine andere Beschreibung dieser Grundhaltung. Und das spielt eine Rolle in dieser Kindheitsgeschichte des Propheten Samuel. Erstes Buch Samuel, Kapitel 2 und 3, ihr kennt die Geschichte. Was wird uns hier durch die Geschichte, die erzählt wird vom Knaben Samuel, der von Gott direkt angesprochen wird, was wird uns da vermittelt in dieser Erzählung?
Ja, da gibt es ja verschiedene Parteien in der Erzählung. Mhm. Der eigentliche Priester, ich weiß nicht, war er auch Prophet, der Eli, der eigentlich zuständig ist für das Werk Gottes, der von Gott eigentlich gesagt bekommt, dass seine Söhne nicht in eine richtige Richtung gehen und trotzdem nicht hört oder es nicht in Angriff nimmt. Und dann im Kontrast dazu dieses Kind, das so ganz offen ist und bereit ist zu hören, ja, diesen Auftrag dann anzunehmen.
Der ihn auch annimmt, nicht? Und der Eli nimmt das ja ganz ernst, nicht? Der sagt dem Samuel auch, dem Knaben, wie er sich zu verhalten hat. Und dann will er genau wissen, Wort für Wort, was denn Gott ihm gesagt hat, nicht? Also Eli akzeptiert, dass Gott sich direkt an den Samuel wendet. Und dann will er aber von ihm hören, was er gesagt hat. Und er berichtet es ihm dann auch. Die Situation mit den Söhnen Elis ist ja denkbar schwierig. Wird ja auch ein böses Ende nehmen, wenn man den Bericht weiterliest, dann sehen wir das. Die kommen ja alle um, Eli selber kommt auch um, allerdings aus anderen Gründen, weil er einfach geschockt ist, fällt er sozusagen vom Stuhl und stirbt. Aber in einem anderen Zustand, nicht? Eli versucht ja, Gott treu zu sein, Gott gehorsam zu sein, stellt ihn auch nicht in Frage, aber irgendwie setzt er sich nicht durch, tut an der Stelle auch Gottes Willen nicht. Man könnte also sagen, Samuel hört auf Gott, die Söhne Elis auf jeden Fall hören nicht auf Gott, das wäre der Gegensatz. Mhm. Und bei Eli ist es so, der hört zwar, aber er wird irgendwie nicht damit fertig.
Ich habe es vielleicht verkehrt gesagt, also der Eli hört es dann durch den Samuel. Ja. Ob Gott vorher schon zu ihm gesprochen hat, explizit wissen wir nicht, aber ja.
Ja,
das ist, er hat vorher gewusst, dass das Gott nicht gefallen kann, was ja da passiert.
Das ist die Tragik des Lebens Elis, dass er eigentlich den richtigen Weg gegangen ist, dass er einen jungen Mann in seiner Priesterobhut hat, der auf Gott hört und den Weg geht, aber seine eigenen Söhne schlagen andere Wege ein. Ja. Das ist die Tragik des Lebens Elis. Und offensichtlich ist es so, wenn man sich jetzt die Vorwürfe, die formuliert sind, sagen wir mal, auch liest, dass Eli wahrscheinlich seinen Söhnen nicht die richtigen Grenzen gesetzt hat in irgendeiner Form.
Also das ist offensichtlich.
Er oder die Mutter oder das ganze Familienkonzept hat er irgendwie ein Stück weit versagt, dass man den Söhnen nicht zu einem frühen Zeitpunkt Einhalt geboten hat, wo es vielleicht noch möglich gewesen wäre, sie eben zu beeinflussen. Und später dann ist die Sache im Prinzip eh verloren gewesen wahrscheinlich.
Ich erinnere auch noch an die Stelle am Ende, ich glaube, des zweiten Kapitels, wo es heißt, das Wort Gottes war selten geworden im Lande.
Nicht? Ja. Und auch vor dem Hintergrund hat mir das mal jemand im Gespräch oder kam im Gespräch mit einer Person der Gedanke auf, naja, du würdest gern Gott hören, Gottes Willen kennen. Da hat er mich mal gefragt, ich war ein bisschen jünger, würdest du das denn überhaupt hören wollen? Mhm. Weil es in dem bestimmten Fall um eine Sache ging, wo ich da noch meine Bedenken hatte, wo ich eben noch nicht so weit war, den Schritt zu gehen. Ich wollte aber trotzdem den Willen hören. Und dann hat diese Person mir diesen hilfreichen Gedanken gegeben, würdest du denn hören wollen? Und vielleicht auch vor diesem allgemeinen Hintergrund, was das ganze Volk betrifft, dass Gottes Wort rar ist. Es ist ja nicht so, dass Gott sich denkt, nee, jetzt mache ich mal Urlaub und ich möchte nicht mit den Leuten reden, sondern in der ganzen Bibel ist immer wieder Gott der Initiator. Mhm. Garten Eden bis zum Ende durch. Und dann hast du da diesen einen kleinen Jungen, der tatsächlich hören will. Und ich stelle mir das so vor, dass sich Gott denkt, endlich, da ist jemand. Ist egal, dass der nicht volljährig ist. Das ist egal, dass er kein Amt hat. Da ist jemand, der möchte hören und dann rede ich mit ihm. Und das finde ich spannend, weil es ganz unvermittelt da kommt, weil jemand bereit war.
Wir Menschen, wir reden ja manchmal sehr gerne und geben Ratschläge und erzählen dem lieben Gott auch in unseren Gebeten alles Mögliche, aber verlieren manchmal diese Eigenschaft des guten und richtigen Zuhörens, auch Gott gegenüber.
Es ist interessant an der Stelle, dass ja der Name Samuel bedeutet, Gott hört. Samuel, Gott hört und dann sagt er nicht, rede, denn dein Knecht hört. Also offensichtlich.
Auch wieder ein Paradoxon.
Ja, ist interessant, ist interessant. Offensichtlich sollen wir aber mitnehmen, dass der liebe Gott uns schon zuhört. Nicht? Wir denken ja oft, der liebe Gott hört uns nicht. Und das ist offensichtlich falsch. Er ist ein hörender Gott, er weiß auch, wie es uns geht, er weiß auch genau, was wir brauchen. Und er hört, aber das Problem ist, wir hören nicht.
Aber wir müssen ja manchmal reden lassen.
Ja, genau, so ist es. Das ist also jetzt das, was Samuel macht, nicht er hört und weiß, Gott hört ihn. Das ist eine wichtige Einsicht an der Stelle, nicht? Wir haben eine große Bereitschaft, bei Gott uns zu hören. Wir bitten ihn im Gebet und sollten auch selber eine Bereitschaft des Hinhörens auf Gott, was wieder gleichbedeutend ist im Sinne dessen, was wir vorhin hatten, so versuche ich diesen Zusammenhang zu verstehen, dass wir uns selber zurücknehmen müssen, um diese Hörgewohnheit, dass wir auf Gott hören, sozusagen, dass wir das entwickeln können. Nun, in der Samuel-Geschichte selber wird uns noch ein massives Beispiel geschildert, das ist die Geschichte von Saul. Und da haben wir jetzt als Text gegeben, 1. Samuel 13, 1 bis 14. Ich möchte das jetzt nicht lesen lassen, weil 14 Verse doch eine ganze Menge sind, aber jeder kennt diese Geschichte. Was ist das Problem Sauls? Vielleicht betrachten wir es mal vor dem Hintergrund unseres Gesprächs, das wir gerade führen. Was ist hier das Problem Sauls?
Also letzte Woche hatten wir das Thema Geduld gehabt und da passt dieser Text eigentlich auch sehr gut rein, dass also Saul nicht die Geduld hatte zu warten, bis Samuel ankommt, um dann auch, damit Samuel dann diesen Opferakt durchführen kann. Also Saul war ungeduldig, das war sein eines Problem, aber letztlich hat er auch seine Kompetenzen überschritten.
Ja.
Also nur Ungeduld alleine, das wäre ihm wahrscheinlich gar nicht so stark zum Verhängnis geworden. Aber dass er auch hier wieder seine Grenzen nicht kannte, dass er seine Kompetenzen überschritten hatte, Das ist einfach etwas, was Gott in der Situation von dem Leiter des Volkes einfach nicht tolerieren konnte.
Ich kann mir das noch besser erklären. Worin hat er diese Kompetenzen überschritten?
Ja, indem er selbst eben geopfert hat, dass er den Opferakt selbst in die Hand genommen hat und nicht auf Samuel, auf den Priester gewartet hat.
Genau.
Denn das war ja das Monopol, sage ich mal, des Priesters eben, diese Opfer durchzuführen. Saul war nicht aus dem Stamm Levi, er war kein Priester, er war König und deshalb hatte er nicht das Recht, diesen Akt durchzuführen. Das war eine klare Übertretung von Gottes bekanntem Gesetz.
Es gab ja da so eine Abmachung zwischen König und Prophet. Nach 7 Tagen werde ich kommen, dort an dem Ort, und warte so lang, bis ich da bin, sagt der Prophet zu Saul. Und was passiert? Die 7 Tage sind vorbei und der Prophet kommt noch immer nicht.
Und hat kein Handy, um zu sagen, warum er sich verspätet.
Das ist das eine Problem. Aber jetzt kommt auch sein Denken ins Spiel. Er denkt rational und sagt, wenn ich jetzt nicht dieses Opfer vollziehe, laufen mir meine Leute davon und wir haben keine Chance gegen die Philister. Also sein rationales Denken spielt ihm da einen Streich.
Gewaltigen Streich.
Und das ist ein Problem. Also es sind verschiedene Ebenen und Faktoren, die hier zum Problem werden. Einerseits diese Arroganz, es selbst zu machen, die Geduld, die fehlt. Und dann auch das logische Denken, das ja nicht ganz falsch ist. Es hätte ja wirklich passieren können. Aber das Vertrauen zum Propheten Samuel und zu Gott, das war eigentlich hier im Hintergrund. Und das ist das Problem.
Gerade vor dem Vers 10, ich finde, der ist total tragisch. Weil gerade eben ist er fertig. Dann ist er da. Samuel war die ganze Zeit unterwegs. Was auch immer ihn da aufgehalten hat, ob er später losgehen sollte, was auch immer, weiß man nicht. Aber es war so ein knappes Ding. Und diese Geduld in Kombination mit dem, das ist nicht meine Kompetenz. Normalerweise hätte er gar nicht drüber nachdenken sollen.
Ja.
Das ist ja, das macht ja die Saul-Tragik nochmal komplett hier.
Das ist wirklich eine Tragik, ja.
Er missbraucht das Opfer als eine öffentliche politische Handlung, um damit was zu erreichen.
Also er verwendet es manipulativ. Das
ist eigentlich ein geistlicher Missbrauch.
Ein menschliches Strategem an der Stelle. Nicht? Mhm. Das ist also überhaupt nicht so, ich vertraue auf Gott und wenn wir siegen, dann
verbreiten wir es ihm. Er macht das als einigenden Akt, damit alle kommen und er dann die Leute wieder beisammen hat.
Also er hat eine Strategie, die zum Sieg führen soll. Das ist schon ein sehr autonomes Handeln.
Es ist politisches Denken, aber nicht Vertrauen zu Gott.
Ja, kein Vertrauen zu Gott.
Tragisch ist ja, vorher wird schon über Saul gesagt, wie er zum König auch vorgesehen wird und berufen wird. Ja, ist denn dieser Saul jetzt auch unter die Propheten gegangen? Das, der Heilige Geist wirkt an ihm. Aber irgendwann waren eben Selbsterhöhung, Arroganz, Selbstanmaßung, politisches Denken, logisches Denken im Vordergrund und der Geist konnte ihn offensichtlich nicht mehr erreichen. Sonst hätte der Geist ja verhindern können. Und ich bin sicher, er hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber er hat es verdrängt offensichtlich.
Also einen wichtigen Punkt finde ich auch noch, dass Saul einfach das Gefühl hatte, massiv unter Druck zu stehen, weil ihm eben seine ganzen Leute weggerannt sind. Und da hat er ja eh nur 3.000 gehabt und war den Philistern schon hoffnungslos unterlegen gewesen. Und das zeigt mir wieder, also wenn man sich unter Druck fühlt, dann macht man eben auch leicht Fehler. Und deshalb liegt eine große Weisheit darin, wenn man sich unter Druck fühlt, wirklich, wie du auch sagst, nochmal zurückzutreten oder so, nochmal zu überlegen, tue ich jetzt wirklich das Richtige oder würde ich, wenn ich unter Druck stehe, nicht unter Druck stehen würde, vielleicht anders handeln und wäre das vielleicht dann auch letztlich auch der bessere Weg?
Also so Stresssituationen kommen ja auf uns auch zu. Ich vermute, dass wenn wir in guten Zeiten, wo wir eben nicht unter diesem Druck stehen, uns gute Vorsätze vornehmen, haben wir bessere Chancen, dann in der Stresssituation selbst die Sache auch besser zu meistern als Saul. Ich denke da immer an Daniel und seine Freunde, da steht, sie nahmen sich im Herzen vor, da eben nicht von dieser Mahlzeit so zu essen. Das heißt, es war ein willentlicher Entschluss im Denken der Leute, wenn jetzt die Herausforderung oder die schwierige Situation kommt, ich will treu sein und bleiben. Und das fehlt mir bei Saul hier.
Also der Saul hat offensichtlich das Problem, dass er durch eigenerdachte Strategie zum Ziel kommen will und hier nicht auf die Kraft Gottes vertraut. Das ist eigentlich ein Klassiker, nicht? Ich setze meine Weisheit, mein Können, meine Strategie ein, um eben die Dinge zu erreichen. Und er rechnet an der Stelle eigentlich nicht mit Gott. Das ist der
Er ist ja kein richtiger Ungläubiger, das muss man auch dazu sagen. Und uns geht es ja auch oft so wie dem Saul. Wir sind gute Adventisten und versuchen, alles richtig zu machen und an Gott zu glauben. Und dann passiert es uns trotzdem, dass wir voreilig und falsch handeln.
Nachdem wir so weit sind, fällt es euch sicher leicht, euch zu erklären, warum der Lektionsautor am Schluss der Überlegungen in dieser Woche Sacharja 4, Vers 6 stellt. Luise, kannst du den Text lesen? Sacharja 4, Vers 6.
Dort steht, es soll nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr.
Das ist das völlige Gegenprogramm, nicht zu dem, was Saul macht.
Ja. Aber gerade auch diese Verbindung, das, was sich durch alle Texte bisher durchgezogen hat, diese neue Gesinnung, hier in Vers 14 wird David nicht mit Namen angesprochen, aber ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mhm. Wieder diese Idee von, das ist die Art und Weise, wie Gott denkt, die sich im Menschen dann wiederfindet, zieht sich hier durch, dieses neue Mindset, das Hannes vorhin angesprochen hat.
Ja. Wir waren ja beim Sterben und Heer und Macht sind Dinge, auf die ich stolz sein kann, die irgendwo von menschlichen Qualitäten auch abhängen und das aufzugeben,
das pusht das Ego,
zu nehmen und Gott wirken zu lassen.
Und wenn sein Geist am Wirken ist, kommt das Gelingen und ich freue mich, dass ich dabei war. Es kommt nicht mehr das Ego, das ist die Idee. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen.
Die stehen ja auch in einer wichtigen Frage dort. Das Haus Gottes, der Tempel soll wieder aufgebaut werden. Das war ja alles gut und richtig. Aber wieder typisch menschlich und ich sage jetzt auch für uns Gläubige eine Gefahr. Schlussendlich sagen wir, das haben aber wir schön und gut gebaut.
Haben wir toll hingekriegt.
Oh, genau. Das, wir schaffen es wieder aus eigener Kraft und aus eigener Machtfülle und aus logischem Denken heraus, weil wir eben so gut sind und vergessen dabei, dass die Führung Gottes, eben da wird der Heilige Geist angesprochen, das ist entscheidend.
Alles klar. Danke. Ich danke euch für eure Gedanken, eure Beiträge. Ich möchte Gott bitten, dass er uns eben diese Erfahrung machen lässt, in der Zukunft, auch im eigenen Leben, dass das Zurückstehen und das sich bereitstellen, den Willen Gottes zu tun, über die eigenen Pläne und Strategien geht und dass uns ein großer Segen daraus wird. Lieber Christian, bittest du mit uns zum Schluss?
Gerne. Danke. Vater im Himmel, du möchtest durch deinen Geist auf dieser Welt viel bewegen. Gib, dass wir ein Teil deines Planes werden, durch deinen Geist die Welt zu verändern. Wir wollen uns deinen Plänen anpassen, nicht du sollst dich unseren Plänen anpassen. Gib, dass wir das in unserem Leben entdecken, dass wir den Platz finden, wo du uns hinstellen möchtest und zeig uns, wie wir dort wirken können, mit dir und zum Segen der Menschen, denen wir dienen. Danke, dass du uns dabei helfen willst und den Weg zeigen wirst. Amen.
Amen.